Jesus Christus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Gib uns dein Wort und lege es als Boden unter unsere Füße. Sei du uns Weg und Wahrheit und Leben. Amen. Liebe Geschwister, wir haben eben die Geschichte gehört, wie Josef seinen Brüdern und seinen Eltern seine Träume erzählt. Der Predigttext führt uns an das Ende der Josefsgeschichte. Josefs Vater Jakob ist gestorben. Die Brüder Josefs sahen, dass ihr Vater gestorben war, und sie sprachen: Wenn nun Josef uns Feind ist und uns all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. So ließen sie Josef sagen: Dein Vater hat vor seinem Tod geboten, dies sollt ihr zu Josef sagen. Ach, vergib deinen Brüdern ihr Verbrechen und ihre Verfehlung, denn Böses haben sie an dir getan. Nun vergib den Dienern des Gottes deines Vaters ihr Verbrechen. Josef aber weinte, als sie zu ihm redeten. Dann gingen seine Brüder selbst hin, fielen vor ihm nieder und sprachen: Sieh, wir sind deine Sklaven. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes statt? Ihr zwar habt Böses gegen mich geplant, Gott aber hat es zum Guten gewendet, um zu tun, was jetzt zutage liegt, ein so zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nicht, ich will für euch und eure Kinder sorgen. Und er tröstete sie und redete ihnen zu Herzen. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, Vers 15 bis 21. Liebe Schwestern und Brüder, da sahen die Brüder Josefs, dass ihr Vater gestorben war. Und dann kommt eine alte, tiefe Furcht wieder hoch. Die Schuld und die Verletzungen der Vergangenheit sind ganz offenbar nicht bereinigt. Man redet sich ein, dass die Zeit die Wunden heilt, aber es ist nicht wahr. Was geschehen ist, ist immer noch wie ein machtvoller Schatten über dem Verhältnis zwischen Josef und seinen Brüdern. Obwohl es unterwegs in der Josefsgeschichte schon alles gut zu sein scheint, das schlechte Gewissen wird beim Tod des Vaters wieder wach. Die Angst vor der Quittung kommt neu hoch. Wie viele Jahre liegt es zurück zu der Zeit, ihr Verbrechen? Mindestens 30 Jahre sind es seit vor Vater Jakobs Tod. 30 Jahre, das erscheint viel und ist doch so wenig, wenn eine Gewalttat ein ganzes Leben umstürzt. Wenig, wenn die Seele eines Kindes ernsten Schaden genommen hat. Wenig, wenn die Liebe zwischen uns sehr enttäuscht wurde und den Lebensnerv eines Menschen verletzte. 30 Jahre ist so kurz, wenn Verbrechen und Schuld zwischen Völkern ganze Generationen nachwirken. Etwa 30 Jahre ist es her, da wollten sie ihren Bruder Josef ermorden. Gerade 17 Jahre alt. Ein abgrundtiefer Hass war da geboren gegen den verwöhnten Liebling von Vater Jakob, den Sohn seiner großen Liebe Rahel. Der Traumdeuter, in dessen Träumen sie sich wie Sklaven vor ihm verneigen und allzu selbstverliebt, erzählt er ihnen davon. Ihr Hass richtet sich nicht gegen den Vater, nein, gegen den Bruder, der muss weg. Der geplante Mord wird so gerade eben abgewendet, ein letzter Skrupel, und stattdessen verkaufen sie ihn an eine Sklavenkarawane nach Ägypten. Das Leben bleibt ihm, aber seiner Freiheit ist er beraubt, gedemütigt, ohnmächtig, rechtlos, jeder Willkür ausgesetzt. Dem Vater Jakob gegenüber täuschen sie vor, ein wildes Tier habe ihn getötet, und sie erleben, wie er fast daran zerbricht. Und seither vergiftet die Lüge ihr Zusammenleben, das Verdrängen, die Last des Schweigens. Das alles kommt wieder hoch bei dem Begräbnis ihres alten Vaters Jakob, wie so oft alte Verletzungen und alte Schuld wieder hochkommt bei Beerdigungen. Und nicht nur in Jakobs Familie gibt es die Angst, dass die Schonfrist vor dem Hass und dem Groll der anderen mit dem letzten Menschen endet, der die Familie noch zusammengehalten hat. Aber in der Josefsgeschichte, Gott sei Dank, endet es nicht so. Neid und Angst, Not und Schmerz dürfen Gottes Wahrheit nicht verhüllen, die ein Menschenleben herrlich macht, wie es das Predigtlied singt. Gott sei Dank. Der Herr aber war mit Josef. So heißt es nach dem bösen Unrecht. Gott sagt sein Aber. Er wirft einen Rettungsanker seines Segens in diese Fluchgeschichte für Josef und, wie sich erweisen wird, damit auch für seine Brüder, für die ganze große Sippe. Liebe Schwestern und Brüder, damit ist mitnichten alles gut. Josef muss durch bittere Erfahrung, Verleumdung, Gefängnis. Es ist ein schwerer Kampf, den er durchstehen muss, und niemand nimmt ihm diesen Kampf ab. Das ist wohl oft so, wenn sich jemand seinen Weg in das Leben bahnen muss, aus einer tiefen Krise heraus, aus schweren Verletzungen heraus. Aber auch das kann keiner Josef nehmen. Der Herr war mit ihm. Es ist eine Gottesgabe, ein Geschenk Gottes, das ihn schließlich an den Hof des Pharao führt. Mit Hilfe dieser Gabe hatte Josef 7 ertragreiche Erntejahre und dann in Folge 7 Jahre einer Hungersnot vorausgedeutet. Und so wird der Sklave zum ersten Mann in Ägypten nach dem Gottkönig selbst. In weiser Voraussicht füllt Josef unermessliche Kornkammern mit Getreide in Vorsorge für die drohende Hungersnot. Als er dann sogar eine eigene Familie gründen kann, da kann er sagen: Gott hat mich all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters vergessen lassen. Da betrügt er sich ein Stück weit selbst, wie er später schmerzhaft erfährt, als plötzlich unerwartet seine Brüder vor ihm stehen, um in Ägypten in der Dürre das kostbare Getreide zu erwerben. Aber etwas ist trotzdem wahr und wichtig an diesen Worten: Der Herr hat mich vergessen lassen. Josef findet in der Tat ein neues, ein eigenes Leben. Er findet seinen Weg. Gott schenkt Josef eine eigene Bestimmung. Mühsam zunächst, steinig, aber mit Gottes Hilfe möglich. Für mich liegt darin eine erste Hoffnungsspur in dieser Josefsgeschichte. So etwas wie eine Erfahrung von Auferstehung mitten im Leben. Jemand kann das eigene Leben finden, trotz der bitteren und schweren Erfahrungen, die er aufgrund der Schuld anderer Menschen gemacht hat. Sein ganzes Leben bleibt nicht mehr abhängig von diesen Erfahrungen und von der Auseinandersetzung mit den anderen. Der Herr aber war mit ihm. Gott stellt seinen Segen gegen den Fluch. Ich habe als Seelsorgerin Menschen kennengelernt, die die Schuld der Vergangenheit nicht mehr mit denen klären konnten, die sie an ihnen begangen haben. Mit Mutter oder Vater, Schwester oder Bruder. Der Tod hat es verhindert oder die Aussprache wurde verweigert. Und dennoch konnten sie mit harter Arbeit Ja sagen zu ihrem Leben, aus einem einzigen Grund: weil alles das, was auszusprechen gewesen wäre, sie in Gottes Hände gelegt haben, vor Gott ausgesprochen haben, den Ort dafür bei ihm gefunden haben, in der Hoffnung vielleicht sogar, dass Gott über den Tod hinaus für sie die dringend notwendige Aussprache führt. Und das kann er. Josef und seine Brüder erhalten die Chance zur Aussprache noch im Leben. Oberflächlich ist es die Getreidenot, die seine Brüder nach Ägypten treibt, in der Hoffnung, für gutes Geld mit Getreidevorrat nach Kanaan zu ihrem Vater zurückkehren zu können. Aber Josefs Worte in unserem Predigtext machen klar, für ihn ist es in Wahrheit eine Fügung Gottes. Da zeigt sich allerdings, wie wenig Josef in Wahrheit das Haus seines Vaters vergessen konnte. Sie erkennen ihn nicht, seine Brüder, aber er erkennt sie. Aber kennt er sie? Wer sind sie nach all den Jahren? Haben sie jemals an ihn gedacht? Ist ihnen im Rückblick das Erschrecken gekommen über das, was sie ihm angetan haben? Gibt es so etwas wie eine Reue? Hat sein Flehen um Erbarmen sie wenigstens im Rückblick erreicht? Was macht Schuld mit uns? Aus der Seelsorge und aus der Beratung mit jungen Menschen kennen wir solche berührenden Fragen und vielleicht auch als Eltern und Freunde, auch ohne die Dramatik des ganz Bösen wie bei Josef. Haben meine Eltern wahrgenommen, wie sehr ich mich von ihnen allein gelassen fühlte? Können sie heute wenigstens sehen, in was für eine Not ich geraten bin und sie waren nicht da? Übernehmen sie diese Last aus der Vergangenheit? Was macht Schuld mit uns? Die bohrende Frage kam mir entgegen, auch bei der Ausstellung zu den Todesopfern rechter Gewalt. Wollt ihr das hören, dass es ein rechtsextremes Denken und ein massiver Judenhass waren, die in einer Oberbarmer Kneipe vor Jahren zum Mord an einem Mann geführt haben und nicht, wie es verharmlosend hieß, Betrunkenheit? Seid ihr bereit zu sehen, was mit den wirklichen Opfern passiert ist, mit ihren Familien? Oder seht ihr lieber weg? Kann Josef es wagen, seinen Brüdern zu begegnen? Zweimal lässt er sie durch eine harte Prüfung gehen. Zweimal verlangt er von ihnen, einen von ihnen als eine Geisel für ihre Glaubwürdigkeit und als Bedingung, dass sie mit dem Getreide nach Hause ziehen dürfen. Aber auch da schafft Gott Segen gegen den Fluch. In der Krise, an diesem Tiefpunkt, brechen bei den Brüdern plötzlich Verschweigen und Erstarrung auf. Josef erlebt, wie sie im Gespräch untereinander, annehmend, er verstehe sie nicht, diese schweren Prüfungen annehmen, als Folge ihrer bösen Tat. Sie akzeptieren es als eine Buße von Gott. Jetzt darf Josefs Flehen von damals ihre Herzen erreichen. Jetzt sprechen sie das untereinander offen aus. Jetzt ist sogar sein Bruder Juda bereit, der die Idee hatte, ihn in die Sklaverei zu verkaufen, sein eigenes Leben zu opfern, um das Leben seines jüngeren Bruders Benjamin zu bewahren. Was für ein Wandel! Und auf einmal, nachdem Gott unter den Brüdern keine Rolle gespielt hat in ihren Gesprächen, öffnet sich der Himmel über ihnen und sie sagen, zu Josef gewandt, den sie nicht erkennen, Gott hat die Schuld deiner Diener an den Tag gebracht. Und das erscheint wenig bedrückend, sondern fast so, als wenn dieses Bekenntnis wie eine Befreiung ist aus dem Gefängnis der Lüge und des Verschweigens. Weinend gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und in der Folge holt er seine ganze Familie mit dem alten Vater Jakob aus Kanaan. Er wird sie versorgen. Seine Worte an dieser Stelle könnten eigentlich das gute Ende der Geschichte sein. Grämt euch nicht. Lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. denn um euer Leben zu erhalten, hat Gott mich vor euch hierher gesandt. 17 Jahre vergehen, bis Vater Jakob in Ägypten stirbt. Und da ist sie plötzlich wieder da. Die alte Angst, das Misstrauen, dass die tiefen Verletzungen doch stärker sein könnten als die vermeintliche Versöhnung, dass der Stab doch noch über ihnen gebrochen wird. Nein, es ist offenbar noch längst nichts geheilt. Wir kennen solche Ängste, brechen irgendwann bei einem Konflikt alte Verletzungen wieder auf, die man überwunden zu sein glaubte? Werden wir einander vorwerfen, was wir uns doch einmal schon verziehen hatten? Kommen alte Wunden wieder auf den Tisch und sind dann umso schlimmer? Es ist nicht überliefert, ob Jakob vor seinem Tod wirklich die Bitte um Vergebung an die Brüder Josefs aufgetragen hat. War es ein Trick? Vielleicht ist das auch ganz unwichtig. Manchmal braucht es nochmal eine Vergewisserung, dass die Schuld angenommen wird, die Verantwortung, dass die Schwere der Schuld auf sich genommen wird, die Verletzung. Manchmal braucht es nochmal die Vergewisserung, dass auch die, die die Schuld tragen, wieder atmen dürfen und nicht auf ihre Schuld festgenagelt werden, auf immer und ewig. Hör mal, sagt man dann vielleicht, das geht mir noch so nach. Das macht mich im Rückblick ganz schwindelig, dass deine Not nicht bei mir angekommen ist, dass ich dir so etwas antun konnte. Es tut mir so leid, dass dein Weg dadurch so schwer geworden ist. Ich trauere um das, was kaputt gegangen ist, was wir verloren haben. Und ich würde so gerne neue Seiten mit dir aufschlagen und neu zu dir stehen. Was für ein Geschenk, wenn eine betroffene Person das hören kann und annehmen kann. Ein wirkliches Gottesgeschenk. Liebe Schwestern und Brüder, Vergebung ist ein Prozess. Sie ist oft eine schwere Arbeit, die Zeit braucht und den Willen, sich gegenseitig nicht aufzugeben. Sie besteht offenbar gar nicht in dem, was wir meistens ersehnen, dass alles wieder gut wird. Erneut und ganz klar bestätigt Josef seinen Brüdern ins Angesicht: Ja, ihr habt mir Böses angetan und gegen mich geplant. Das kann nicht unter den Teppich gekehrt werden und im Rückblick auch nicht verharmlost werden. Diese Schuld ist ihnen tatsächlich zu geben. Das entspricht der Wahrheit. Aber er gibt sie ihnen so, dass sie nicht daran verkümmern müssen. Josef kann seine Brüder wieder zulassen. Er kann sie als solche annehmen. Er gönnt ihnen das Leben. Es wird möglich, mit der Schuld zu leben, sogar wieder miteinander zu leben. Der Frieden, ich weiß nicht, vielleicht sogar die Liebe, werden neu möglich. Eine Liebe, die nicht blind ist und die nicht verdrängt. Sie halten die Wunde zusammen aus. Kein leichter Weg, keine heile Weltgeschichte. Aber gerade deswegen ist sie für mich eine Geschichte, die mir Mut und Hoffnung macht. Es muss nicht so positiv ausgehen wie in dieser Geschichte, das wissen wir auch. Oft genug fehlt die Kraft dazu. Es ist eine Gnade, wenn es sich so wendet. Der Weg der Vergebung lebt davon, dass Josef und am Ende auch seine Brüder sich selber in einer größeren Geschichte sehen und wiederfinden und wohl auch aufgehoben finden. Sie erfahren, dass Gott seinen Weg mit ihnen gegangen ist. Im Rückblick erkennt Josef, dass Gott seine Segensgeschichte gegen den Fluch der schlimmen Tat gestellt hat. Gott hat das Böse umgefügt zum Guten. Das darf nur Josef so feststellen. Seine Brüder dürfen wohl nur darum bitten, dass Gott das tut. Das Gewicht der Schuld tragen, die Wucht der Last auffangen, das kann am Ende nur Gott. Und auch so höre ich Josefs Frage, ja, bin ich denn an Gottes Statt? Nein, das ist er nicht. Gott ließ ihn ein neues Leben finden. Gott löste die Lippen seiner Brüder, ihre Schuld zu bekennen und zu übernehmen. Und dies wird ihrer ganzen Sippe, ihren Nachkommen zu einem großen Segen werden. Wo Vergebung geschieht, wird sie ausstrahlen, zu einem größeren Segen. Sie lebt davon, dass Gott uns verwandelt über unser Bitten und Verstehen hinaus. Liebe Gemeinde, es ist die Gabe und der Auftrag einer Gemeinde, dazu Mut zu machen. Fürchtet euch nicht, erzählt die Schuld, die persönliche, die der Gemeinschaft. Hört das Flehen und wenn es später ist, im Rückblick. Nehmt es ernst, nehmt es wahr. Vergesst nicht, am Ende hat Gott sich selbst dem Bösen ausgesetzt in Jesus Christus, um dem Fluch, um den vielen Fluchgeschichten seine Kraft entgegenzusetzen und sie für uns alle in Segen umzuwandeln. Lasst den Fluchgeschichten nicht ihre Macht. Eigentlich ist es eine Osterbotschaft, die wir da aus Josefs Mund hören. Fürchtet euch nicht. Amen.